Konnten Sie dieses Lied von der güldenen Sonne gerade noch aus vollem Herzen singen? Gestern jedenfalls dachte ich, man müsste mal über die Sonne predigen, wie sie in der Bibel vorkommt. Interessant ist da, dass in Psalm 121 ein Ausdruck des Segens und der Bewahrung Gottes ist, dass Gott uns dafür bewahrt, dass uns die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Also der Sonnenstich ist schon in der Bibel erwähnt. Manch einer hat ihn vielleicht. Und es ist ja auch zu beobachten, dass der ein oder andere nicht nur wegen der Sonne in dieser Zeit oft alles andere als einen kühlen Kopf mehr hat. Viele haben eine rote Birne voller Zorn auch und nicht nur wegen der Sonne. Und dazu ein eiskaltes Herz. Und eigentlich wäre es für uns Christen gut, wir haben einen kühlen Kopf und ein warmes Herz. Denken Sie das nächste Mal daran, wenn Sie in der Sonne liegen. Einen kühlen Kopf braucht man auch für den Einstieg, den ich in dieser Predigt gewählt habe. Ich möchte Ihnen ein Bild vorschlagen. Ein Bild von einem Ort, wo man tatsächlich voll bei der Sache sein muss. Stellen Sie sich vor, Sie erhalten ein Einschreiben und Sie sehen gleich, es stammt von einem Notariat. Sie gucken nicht ganz genau auf den Absender, merken noch gar nicht, dass der Name des Notars Paulus ist und seine Kanzlei in der Römerstraße 8 zu finden ist. Aber es steht dort, Sie sollen in sein Büro kommen, möglichst schnell, und es sei sehr wichtig. Was könnte da los sein, denken Sie, wenn Sie den Brief in der Hand haben? Eine Testamentseröffnung vielleicht? Ihnen ist gar nicht bekannt, dass ein Verwandter verstorben sei. Na klar, das wäre etwas. Eine unverhoffte Finanzspritze, die könnte man brauchen. In den letzten Jahren lief es nicht so gut, es sind Ihnen auch einige grobe Fehler unterlaufen und es haben sich dabei ziemlich drückende Schulden angehäuft. Das wäre was. Zum betreffenden Termin gehen Sie also, begeben Sie sich zur angegebenen Adresse und der Notar macht Ihnen dort folgende Eröffnung. Schon vor Jahren, genau genommen, schon ganz bald nach Ihrer Geburt seien Sie von seinem Mandanten an Kindesstatt angenommen. Er habe Sie damals mit dem Einverständnis Ihrer Eltern adoptiert, ohne dass sie dadurch die Rechte oder Pflichten ihrer Eltern berührt geworden seien. Bisher habe sich sein Mandant mehr im Hintergrund gehalten, aber ihren Werdegang aufmerksam verfolgt. Und wo es besonders angebracht schien, habe er heimlich, still und leise seine Hand über sie gehalten. Jetzt aber sei es Zeit, dass er sie wissen lassen wolle, sie könnten über ihr Erbe verfügen. Er selbst freue sich bester Gesundheit, aber das Erbe sei trotzdem zugänglich. Sie könnten jederzeit kleinere oder größere Beträge abheben. Er traue ihnen zu, dass sie die Mittel zweckmäßig und sinnvoll einsetzen. Wie würden Sie auf diese Mitteilung des seltsamen Notars reagieren? Natürlich zunächst mal irritiert nachfragen, ob es sich womöglich um ein Missverständnis handelt. Von einer Adoption habe man noch nie gehört, könne man ja einwenden. Und überhaupt, was ist denn das für ein großzügiger Erblasser, wäre die nächste Frage. Und wo ist der Haken an der Sache? Der Notar würde Sie wahrscheinlich freundlich anlächeln und dabei etwas murmeln wie, ah, das ist doch immer das Gleiche. Und dann würde er ein wenig ausholen und zunächst davon reden, dass der Entschluss zur Adoption eigentlich schon längst vor ihrer Geburt festgestanden habe. Aber weil das immer so schwierig sei mit dem Verständnis, habe sich der Erblasser etwas ausgedacht, um Klarheit zu verschaffen. Und er würde dann schließlich in den Unterlagen blättern, jener Notar, und einen Taufschein herausholen. und ihren Namen zeigen und sagen, da steht es doch schwarz auf weiß, an dem und dem Tag sind sie getauft worden und dort wurden sie Kind Gottes genannt. Sie erinnern sich selbst natürlich nicht mehr an das Wasser und auch nicht, wie der Pfarrer damals aussah, aber trotzdem hat Gott sie an diesem Tag auch nochmal mit amtlicher Bestätigung angenommen. Sie dürfen also ruhig Vater zu ihm sagen. Und insofern sind sie rechtmäßige Erbe und können sich selbst entscheiden, was sie mit diesem Erben machen wollen. Aber jetzt mal das Original, Römer 8, Abvers 12. Dort lesen wir, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Christi Miterben. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Also, und damit greife ich nochmal jetzt auf, was ich letzte Woche gesagt habe, liebe Gemeinde oder vielleicht besser liebe Kinder Gottes, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und wenn wir Gottes Kinder sind, sind wir auch seine Erben. Wissen Sie, wenn ich jetzt bei diesem Notar säße, dann wollte ich es jetzt genauer wissen. Spätestens nach dieser Eröffnung würde ich mich aber nach vorne lehnen und ganz schnell versuchen, auch selbst einen Blick in seine Akten zu werfen. Was ist das denn für ein Erbe, das wir da antreten können? Was ist denn da rauszuholen? Und wie gestaltet sich das dann nachher mit dem Abheben? Jener Notar namens Paulus aus der Römerstraße 8 hat es so schwarz auf weiß hinterlegt. Gott vererbt uns erstens Freiheit und zweitens furchtlose Hoffnung. Erstens Freiheit. Eigentlich ist es ja paradox, dass wir gerade als Kinder Gottes frei sein sollen von allen falschen Abhängigkeiten. Wer will schon gerne als Erwachsener wie ein Kind behandelt und angeredet werden? Aber ich habe den Eindruck, noch schlimmer ist es mit den Jugendlichen. Ich frage mal die Konfirmanden, die wenigen, die da sind, wie wäre das, wenn ich da euch reinrufen würde zum Unterricht und sagen, Kinder, kommt rein, es geht los. Das geht gar nicht. Irgendwann will man doch das Kindsein abschütteln. Schließlich sind Kinder unfrei, abhängig. Und kein Wunder, dass auch bei Erwachsenen der Ausdruck Kind Gottes oft nicht auf Gegenliebe stößt. Typisch Kirche heißt es dann. Das ist was für die Unfreien, auch die im geistigen Sinn Unfreien, die Unmündigen, die, die sich nicht wehren können. Jesus hat mal gesagt, wenn ihr nicht wie Kinder werdet, könnt ihr gar nicht ins Reich Gottes kommen. Aha, sagen dann die Leute. Der Glaube ist also nur was für Harmlose, Kleine, für Naive und Einfältige, für Gutgläubige, aber doch nichts für Erwachsene. Jesus selbst sagt doch, ihr müsst Kinder werden. Seltsam nur, dass ausgerechnet ein so scharfsinniger Denker und Theologe wie Paulus die Gotteskindschaft in den Mittelpunkt seiner Briefe stellt. Und ein Historiker sagte einmal, dieser Paulus aus Tarsus war so scharfsinnig in seiner Argumentation. Er wäre uns vermutlich auch bekannt, wenn er nicht Christ geworden wäre. Er wäre trotzdem in die Geschichte eingegangen, als einer der größten jüdischen Denker seiner Zeit. Es ist ungeheuer beeindruckend, welche intellektuelle Leistung in seinen Briefen steckt. Und ausgerechnet der nennt die Kinder als Vorbild. Das muss anders gemeint sein. Es geht hier nicht um Unmündigkeit und Einfalt. Naja, sagen andere, wahrscheinlich heißt dann halt, Kinder sind unschuldig. Nur wer wie ein unschuldiges Kind eine reine Seele hat, ohne Hintergedanken, immer in bester Absicht handelt, nur mit dem kann Gott sein Reich bauen. Aber wenn das stimmt, dann scheint sich Jesus selbst sehr schnell seinen eigenen Prinzipien untreu geworden zu sein. Man muss nur hinsehen, was für schräge Typen er als Jünger berufen hat. Von einer reinen, unschuldigen Seele konnte nun bei einem Zöllner namens Levi nun wirklich nicht die Rede sein. Oder bei jenem Simon, dem anderen als Simon Petrus, der Simon der Zelot, also ein Partisanenkämpfer war darunter. Der hatte wahrscheinlich schon Blut an seinen Händen. Nein, es geht im Neuen Testament beim Vergleich mit den Kindern weder um Naivität noch um Unschuld. Jesus stellt die Kinder als Vorbild hin, weil sie uns in einer Hinsicht etwas voraus haben. Sie können Geschenke annehmen. Darum geht's. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht die Gnade Gottes als Geschenk annehmen könnt, dann kommt ihr gar nicht ins Himmelreich. Dann habt ihr das Entscheidende nicht erfasst. Denn den Himmel kann man sich nicht verdienen, den gibt es nur geschenkt. Und wir müssen auch aufpassen, wenn wir manchmal etwas schroff über die sogenannte billige Gnade sprechen. Es war ein Begriff, den Dietrich Bonhoeffer mal geprägt hat, in seiner Zeit zu Recht und in seinem Argumentationsgang. Aber manche sagen, naja, das ist doch billige Gnade, wenn die Gnade zu einfach vermittelt wird. Die Gnade ist nicht billig, die ist umsonst. Gnade gibt es nur geschenkt. Und die Kinder machen uns vor, wie man Geschenke annimmt, ohne Hintergedanken, ohne Vergeltungsabsicht. Aber dann ist immer noch der andere Vorbehalt gegenüber den Kindern. Sind sie nicht der Inbegriff von Unselbstständigkeit und Abhängigkeit? Kinder müssen sich doch ducken. Die müssen sich doch solche Sprüche anhören, wie solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, habe ich hier das Sagen. Mittlerweile wurde da oft daraus, solange du deine Füße auf meinen Tisch legst. Nochmal, wer will denn schon wieder Kind sein, wenn er das doch erstmal alles hinter sich gebracht hat und endlich groß geworden ist? Beim Erbe, das der Notar Paulus beschreibt, liegt die Pointe nochmal woanders. Denn in der Antike, aus der ja diese Erbakten stammen, gab es damals zwei Möglichkeiten, mit im Haus zu wohnen. Entweder man war Sklave oder man war ein vollgültiges Familienmitglied, zum Beispiel ein Kind. Der Sklave war abhängig und der Willkür seines Herrn ausgesetzt. Er lebte in der ständigen Angst, nicht mehr genug Leistung zu bringen und dann misshandelt oder auch einfach nur weiterverkauft zu werden. Die Kinder der Familie dagegen, und damals vor allem die ältesten Söhne, sie hatten ganz andere Rechte und waren in diesem Sinne frei. Und sie waren natürlich, wie heute auch, erbberechtigt. Das meint Paulus, wenn hier von Gottes Kindern die Rede ist. Es geht um einen Rechtsstatus im Gegensatz zu den Sklaven. Es geht um eine Verlässlichkeit, die tatsächlich frei macht. Der Heilige Geist macht uns nicht zu Sklaven Gottes, die nicht entscheiden können, was sie tun, sondern zu gleichberechtigten Kindern, zu seinen Erben. Nochmal, das ist der Gegensatz, den Paulus im Blick hat. Dort die unfreien Sklaven und hier die freien Kinder. Und da spricht natürlich nichts dagegen, dass diese Kinder erwachsen und auch hoffentlich mündig werden. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist. Was für eine schöne Formulierung in diesem Familientext. Entschuldigung, in diesem Bibeltext, wie hier tatsächlich ein Gegenüber gesucht wird, ein mündiges Gegenüber. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist. Gott sucht ein Gespräch mit uns, mit erwachsenen Söhnen und Töchtern. Wir müssen uns also nicht auch in einem duckmäuserischen Stil künstlich klein halten und müssen nicht ständig mit einem schlechten Gewissen herumlaufen wie ein Sklave, der Angst hat, sein Herr könnte ständig um die Ecke kommen und ihn dann bestrafen. Wir sind Gottes Kinder und er hat unsere Füße auf weiten Raum gestellt, um ein schönes Bild aus den Psalmen aufzugreifen. Und wissen Sie, es gibt gerade unter Menschen, die es eigentlich gut meinen, die besonders fromm sind, manchmal ein geradezu unwürdiges Armsündertum. Da wird der Beichtstuhl zum heiligsten Ort bloß immer demütig davon reden, was wieder alles schiefgelaufen ist. Dann bekommt man es ab von Gottes Zuwendung. Ich habe nichts gegen die Beichte. Es gibt wirklich auch genügend Momente im Leben, wo es passend und stimmig ist, sich vor Gott einmal richtig auszusprechen. Aber von einer geradezu winselnden, kriecherischen Frömmigkeit ist im Neuen Testament nicht die Rede. Wir sind zur Freiheit berufene, erwachsene Kinder Gottes. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch frei machen. Lebt auch so. Aus der Wahrheit, natürlich, aus Jesus Christus, aber zugleich als freie, mündige, erwachsene Kinder Gottes. Und dann heißt es genauer, ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Und hören Sie da genauer hin, es stimmt, natürlich, Gott erwartet von uns Ehrfurcht. Wir sollen ihn als einen heiligen Gott anerkennen und ihn nicht einfach nur als Erfüllungsgehilfen unserer eigenen Wünsche degradieren. Aber, und jetzt kommt's, unser Verhältnis zu ihm baut nicht auf Furcht oder Angst auf, sondern auf Vertrauen. Auf die Liebe eines Kindes zum Vater. Interessant war ja bei jenem Samariter, der sich bedankt hat, wie wir es gerade gehört haben, der Schriftlesung. Er zeigt zunächst seine Dankbarkeit, was ihm widerfahren ist. Und dann sagt Jesus, dein Vertrauen hat dir geholfen. Also, beides hängt miteinander zusammen, Dankbarkeit und Vertrauen. Aber es ist was anderes, als wenn er gesagt hätte, deine Observanz, dein Gehorsam hat dir jetzt geholfen. Darum geht es gar nicht bei Jesus in diesem Moment, sondern um eine Beziehung, die der Geheilte zu seinem Heiler, in dem Fall zu Gott, dem Vater, aufbaut und hält. Unser Verhältnis zu Gott baut nicht auf Furcht oder Angst auf, sondern auf Vertrauen. Natürlich wissen wir das alle schon längst, aber wissen wir es wirklich? Kaum läuft mal was schief, kaum erleben wir was anderes als erwartet, kommt auch schon jenes tiefsitzende Misstrauen wieder hoch. Oh, hat Gott womöglich doch was gegen mich? Ob er es wirklich gut mit mir meint? Jetzt aber bloß nicht klagen, bloß nicht sich beschweren, sonst könnte er ja erst recht sauer werden. Solche Gedanken kommen dann hoch. Lassen Sie es mich mal steil formulieren. Ein gesundes Verhältnis von Kindern zu ihren Eltern erkennt man manchmal schlicht auch daran, dass Kinder sich bei ihren Eltern beschweren, wenn ihnen was gegen den Strich geht. Stellen Sie sich mal das Kind vor, das sagt, ja Mama, jawohl Chef, nein, es macht mir gar nichts aus, dass mein Bruder mehr als ich zu Weihnachten bekommen hat. Ist das normal? Ist das ein Ausdruck einer gesunden Beziehung? Sagen Sie Gott ruhig mal Ihre Meinung, wenn Sie nicht klarkommen. Sie müssen ihn nicht gerade anpöbeln. Wie gesagt, er ist und bleibt der heilige, souveräne Gott und er ist damit auch letztlich unantastbar. Aber wir haben keinen Sklavengeist empfangen, sondern können ohne Furcht mit ihm reden. Also auch im ungeschönten Sinn unser Herz ihm ausschütten. Ein Leben ohne Furcht, ohne Angst, und das gilt nicht nur auf die direkte Beziehung zu Gott, das hat Auswirkungen auf den Alltag. In 2 Wochen beginnt die Schule wieder. Stellen Sie sich vor, 2 Knirpse am ersten Schultag auf dem großen Schulhof gehen zum Schulgebäude. 2 Erstklässler. Der eine schaut ängstlich nach rechts und links, dass ihm ja keiner von seinen großen Mitschülern zu nahe kommt. Und der andere daneben ist genauso klein und schmächtig, genauso den anderen unterlegen. Und trotzdem empfindet der keine Angst. Denn der Unterschied ist, dass neben ihm sein Vater geht und er ihm seine Hand hält. Unsere Schulhofängste sind natürlich längst vorbei, aber nicht das, was uns heute zu Sklaven und Knechten machen will. Und keiner kann behaupten, er habe keine Ängste, und sei es vor einem zunehmend aggressiven Terrorismus. In Israel kann man schon seit Jahren keine Veranstaltung, ja sogar keinen größeren Laden mehr besuchen, ohne durch eine Sicherheitsschleuse zu gehen und seine Taschen zu öffnen. Was, wenn das auch bei uns nötig wird? Und mir ist in Israel beim Anstehen an eine solche Schleuse dieser Satz in Erinnerung gekommen. Ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet. Und dann ist natürlich die Angst, die auch jeder schon länger kennt, die Schüler ganz genauso, nämlich die Angst vor dem Versagen oder vor dem Außenseitersein. Bei uns Großen kommt noch dazu die Angst vor dem Schicksalsschlag oder die Angst vor der beruflichen Krise, die Angst vor überzogenen Erwartungen durch den Chef, vor manchem Privaten, was womöglich die eigenen Kräfte übersteigt. Der knechtische Geist will, dass wir daran einknicken und die Angst in unserem Leben größer wird als die Hoffnung. Aber ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Sie wissen das sicher, Abba ist das hebräische Wort für Papa. Und man kann es bis heute hören im Alltag, wenn Menschen Hebräisch sprechen in Israel. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Eine Bekannte von mir saß in Jerusalem auf einer Parkbank und sah den jüdischen Kindern auf dem Klettergerüst zu. Ich habe dieses Beispiel schon mal in einer Taufansprache erzählt. Ein Klettergerüst am Spielplatz. Überall wuselte es und es passierte etwas ganz Alltägliches. Ein kleiner Bub hing dort oben zwischen Himmel und Erde und kam irgendwie nicht mehr weiter und rief dann plötzlich, Abba, Abba. Und einer von den Männern, die dort saßen, erkannte die Stimme und sprang auf. Das war der Abba, das war der Papa von ihm. Und er ging dorthin und nahm den kleinen Jungen herunter. Abba, lieber Vater, so dürfen wir rufen, wenn wieder einmal bei uns die Angst durchschlägt. Und denken Sie dann ruhig an den kleinen Jungen auf dem Klettergerüst in Jerusalem. Ich komme zum Schluss. Natürlich hat der Notar Paulus noch viel mehr notiert, was alles zu diesem Erbe gehört, an dem wir Anteil haben. Und ich stelle mir vor, wie ich dem Paulus jetzt in seiner Kanzlei gegenüber sitze und er die ausgebreiteten Akten dann am Ende zusammenschiebt und schließlich sagt, wissen Sie, eins muss ich noch sagen, Sie sind übrigens kein Alleinerbe, aber seien Sie froh darum. Genießen Sie es, dass es noch so viele andere gibt, die sich an diesem großzügigen Erbe freuen können. Und noch was, Sie dürfen auch ein bisschen stolz sein. Schließlich sind Sie durch die Adoption sogar zum Miterben Jesu Christi geworden. Amen.